Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Ja, herzlich willkommen zum Treffpunkt an diesem Mittwochvormittag. Tommy Scherrer ist mein Name. Vielleicht haben Sie ja heute Morgen, zum Morgen, ein Stück Emmentaler Käse gegessen. Das ist ein Käse, der ursprünglich aus dem Emmental kommt, aber mit dem gleichen Namen in der ganzen Welt produziert werden darf und auch wird, weil der Name Emmentaler nicht geschützt ist. Wenn Sie ab und zu ein Coca-Cola trinken, dann können Sie aber sicher sein, dass das Getränk das Original ist, weil es eine geschützte Marke ist. Was braucht es eigentlich, um eine Marke oder auch eine Idee zu schützen? Der Treffpunkt mit verschiedenen Beispielen dazu heute Vormittag. Als erstes jetzt eine Geschichte, wo es um den geschützten Namen St. Moritz geht.
She looked all right, and she moaned, "Oh, Daddy, move over. Oh, baby, you know what I like, and I think it's the moonlight. Bathing Mexico, school in France, school I love, and she needed no teaching. Oh, man, I can say international ways I believe in. Mexican girl, don't leave me alone. I got a heart as big as a stone, and I need you, believe me, to be here and love me tonight. Mexican girl, I want you to stay. You know my heart is longing to say that as long as I live, I will always remember the one that I call my Mexican girl.
Viertel ab neun ist es an dem Mittwochvormittag, Schweizer Radio DRS 1, heute mit dem Treffpunkt, wo wir über geschützte Marken, geschützte Ideen reden wollen. Sankt Max. Sagt Ihnen das etwas? Nicht, oder? Macht nichts. Aber ob Sie es glauben oder nicht, Sankt Max, so schreibt das Miniaturwunderland in Hamburg. Das ist eine Art Miniatur-Swiss. Ihre Mini-Nachbildung von Sankt Moritz an. Die Frage ist, warum haben Sie nicht den Originalnamen Sankt Moritz gewählt? Wir erfahren es jetzt. Am Telefon habe ich nämlich den Marketingleiter von Miniaturwunderland. Es ist der Sebastian Drexler, Marketingleiter eben dieses Miniaturwunderlandes. Schönen guten Morgen, Herr Drexler.
Herr Scharrer, hallo, hallo.
Hallo, hallo. Im Miniaturwunderland haben Sie eben die Ortschaft St. Moritz nachgebildet. Warum haben Sie diese Ortschaft mit St. Max angeschrieben und nicht mit dem Originalnamen?
Das hat genau genommen eigentlich zwei Gründe. Zum einen haben wir damals immer gehört, dass St. Moritz sich sehr, sehr schwer tun würde mit Namensrechten. Und haben gesagt, bevor wir irgendein Risiko eingehen, beziehungsweise bevor wir uns ewig lang mit Instanzen rumschlagen müssen, bevor wir eine Genehmigung bekommen, geben wir es doch einfach aus und nennen es zum einen St. Max, das ist sowieso leichter. Jeder versteht, glaube ich, den Spaß und das Augenzwinkern dahinter. Und dann gab es einfach noch einen zweiten Grund. Wir bauen nie die Wirklichkeit in 1:1 nach. Das heißt, das ganze Miniaturwunderland zeigt momentan auf 1300 Quadratmetern Teile der Welt, aber nach unserer Fantasie. Das heißt, und die Schweiz, die wir gebaut haben, ist 150 Quadratmeter groß. Und würden wir die Schweiz im Original nachbauen, müssten wir wahrscheinlich halb Hamburg platt machen und einfach nur eine riesengroße Schweiz bauen. Heißt, wir haben einfach uns ein paar Sachen gebaut. Da ist die Rütli-Wiese direkt am Matterhorn und Linz erste Schokoladenfabrik im Tessin statt in Kirchberg. Das heißt, wir bauen eigentlich nichts im Original. Wenn wir es St. Moritz genannt hätten, hätten die Besucher wahrscheinlich erwartet, dass wir 1:1 St. Moritz nachgebaut haben. Und wir haben einfach nur Teile St. Moritz. Wir haben uns selber, so wie wir uns St. Moritz vorstellen, ein paar markante Gebäude nachgebaut und keine 1:1 Nachbildung, und so wollten wir einfach keine falschen Erwartungen schüren.
Jetzt, Herr Drechsler, würden Sie denn eine Umbenennung ins Auge fassen, wenn St. Moritz grünes Licht geben würde?
Ehrlich gesagt würden wir es schwer tun, weil ich glaube, das hat sich mittlerweile so sehr etabliert. Seit 2007 waren mittlerweile mehrere Millionen Besucher da. Wir haben selber auch im Internet schon eine Diskussion darüber gehabt, dass sie eigentlich die Besucher und die Fans sich an St. Max gewöhnt haben. Und ich glaube, solange es keine Petition von unseren Besuchern gibt, dass sie sagen, das muss unbedingt St. Moritz heißen, würden wir es einfach St. Max benennen lassen.
Wenn,
jeder weiß ja im Endeffekt auch, was es ist.
Herr Drechsler, wenn Ihnen den St. Moritz anbieten würde, dass Sie St. Max in St. Moritz umtaufen könnten, würden Sie es tun?
Dann würden wir uns erst einmal sehr, sehr geschmeichelt fühlen. Ich glaube aber trotzdem, dass wir es weiterhin St. Max nennen lassen würden, weil das ist schön und das freut uns auch, dass sozusagen, wenn St. Moritz dann ganz offiziell sagen würde, das wäre schön, wenn es so genannt wird, aber ich glaube einfach, im Sinne der Besucher ist es eigentlich als St. Max schön, und die, die schon mal in St. Moritz waren, erkennen da mit Sicherheit auch die Verbindung.
Jetzt wollen wir doch mal hören, was Hugo Wetzel, er ist der Präsident der Tourismusorganisation Engadin St. Moritz, dazu sagt. Schönen guten Morgen, Hugo Wetzel.
Ja, recht schönen guten Tag aus dem schönen Engadin.
Ja, aus dem schönen Engadin, mit Sonne nehme ich mal an, in der Höhe oben, oder? Wir sind da im Flachland noch ein bisschen unter dem Nebeldeckel. Jetzt bleiben wir aber in der Hochsprache, damit uns Herr Drechsler auch gut versteht. Ja, Herr Wetzel, würden Sie es denn dem Herr Drechsler anbieten?
Ja, nun gut, für uns ist natürlich immer interessant, wenn irgendwo auf dieser Welt eine alpine Landschaft, die St. Moritz endlich ist, so auch genannt wird, weil es dann die Leute auch dahin bringen könnte, mal dahin zu fahren.
Ja, jetzt haben die Hamburger ja nicht unbedingt, das haben wir gehört, die Intention, den Namen ändern zu können. St. Moritz, ich habe das erwähnt, ist eine geschützte Marke. Sie geben diesen Namen Hugo Wetzel ja auch frei. Es gibt einen Champagner, der so heißt, St. Moritz. Unter welchen Bedingungen passiert denn eine solche Freigabe des geschützten Namens St. Moritz?
Ja, grundsätzlich geht es eigentlich um das Produkt und um die Anwendung. Das ist das einzige Motiv, einen Namen weiterzugeben. Den Markenschutz betreiben wir nicht unbedingt, um ihn weiterzugeben, sondern schlussendlich, um die Marke, wie es sagt, zu schützen. Mhm. Nur kann man Marken nicht schützen, die man nicht braucht. Und deshalb braucht es Produkte, um die Marke zu schützen.
Mussten Sie schon aktiv werden, Hugo Wetzel, um diesen Namen zu schützen, weil er irgendwo mal widerrechtlich gebraucht wurde?
Wir sind täglich aktiv. Das ist ein tägliches Geschäft geworden, wo überall auf der Welt dieser Name eigentlich missbräuchlich gebraucht wird.
Jetzt nimmt mich noch Wunder, Hugo Wetzel, als Präsident der Tourismusorganisation Engadin St. Moritz. Kennen Sie diese Nachbildung von St. Moritz in Hamburg, in diesem Miniaturwunderland?
Nein, die kenne ich leider nicht, aber ich garantiere, Herr Drechsler, wenn ich das nächste Mal in Hamburg bin, werde ich mir das natürlich sehr genau anschauen.
Und umgekehrt, Herr Drechsler, kennen Sie das Original? Kennen Sie St. Moritz?
Ich war in St. Moritz genau, als wir die Schweiz gebaut haben. Da musste ich natürlich mich ein bisschen mit der Schweiz beschäftigen und habe dann auch einen Abstecher nach St. Moritz gegangen und bin, worauf ich, glaube ich, von vielen sehr ausgelacht wurde, in sehr leichten Turnschuhen oder gerade Sandalen aus, wie heißt der Berg, Piesnass oder irgendwie...
Spitznäher.
Genau, hochgekommen, stand am Ende am Schnee und hat sehr gefroren, aber trotzdem war es wunderschön.
Ja, also die Deutschen sagen Piesnass oder St. Moritz, aber das stört der Hugo Wetzel nicht, oder?
Nur wenn es Spitz Max ist, dann schon.
Ja, dann schon, also gut.
Ja. Also. Und ich werde auf jeden Fall versprechen, bis Sie uns besuchen, habe ich es gelernt, es auch richtig auszusprechen, sind Sie natürlich jederzeit herzlich eingeladen, und ich würde mich freuen, Ihnen dann persönlich mal unser kleines St. Max zu zeigen.
Ja, gut.
Dann werde ich gerne machen. Dankeschön.
Also eine Einigung haben wir nicht erzielen können, aber macht nichts, dafür eine gegenseitige Einladung. Meine Herren, ich bedanke mich herzlich für das Gespräch. Schönen Tag noch.
Danke auch.
Tschüss.
Danke.
Ciao.
Struggle for so long. What's a
When right turns to wrong, she will try to hold on to the ghost of the past. When love was to last, dreams from the past faded so fast. All alone in the dark, she will swear he'll never mislead her.
Vaya con Dios, What's a Woman, beides ist urheberrechtlich geschützt, da bin ich sicher. Der Name der Band und aber auch das Musikstück, das kann man nicht einfach nehmen und kopieren. Wir sind mitten im Treffpunkt, wo wir heute über Copyright, Markenschutz, Patent und so weiter und so fort reden. Wenn Sie seit Anfang an dabei sind, haben Sie mitbekommen, dass wir über den Namen St. Moritz geredet haben. In Deutschland gibt es ein kleines Mini-Wunderland. Dort ist St. Moritz miniaturmäßig nachgebildet. Dort heisst es in Deutschland St. Max und nicht St. Moritz. Und jetzt begrüße ich bei uns in der Sendung den Felix Ador. Er ist Vizedirektor vom Institut für geistiges Eigentum und weiss super Bescheid in dieser relativ komplizierten Thematik. Bleiben wir gerade schnell beim Ortsnamen. Guten Morgen, herzlich willkommen,
Guten
Herr Ador.
Guten Morgen.
Bei uns im Treffpunkt. Bleiben wir beim Ortsnamen. Man muss das präzisieren. St. Moritz ist so nicht geschützt, sondern der Schriftzug und das Logo ist geschützt. Das ist eigentlich der springende Punkt.
Das ist so. Mir erstaunt, dass der Herr Drechsel gesagt hat, er hätte Angst gehabt, da in Namensrechtsstreitigkeiten hineinzukommen. Wenn St. Moritz in Arialschrift 15 Schriftgrösse angeschrieben wird, dann ist das kein Problem. Ein Ortsname kann man nicht monopolisieren.
Genau, da könnte St. Moritz auch nicht intervenieren.
Nicht machen. Was geschützt ist bei St. Moritz, ist einerseits die Schnürli-Schrift, die sie hier haben, die spezielle. Nachher haben sie Zunne. Zunne, nachher auch zusammen mit dem Ortsnamen. Das sind Marken, die geschützt sind. Das darf man nur mit Einwilligung von St. Moritz, also vom Kurverein, verwenden.
Ein Ortsname generell kann man nicht schützen.
Ein Ortsname generell kann man nicht schützen, weil sonst hat ja jemand das Monopol und würde sagen, mir gehört Zürich. Niemand anders darf Zürich brauchen, ohne mir Lizenzgebühren zu zahlen. Mhm. Geht ja wohl nicht.
Mhm. Ich habe ganz am Anfang ein Sendungsbeispiel mit dem Emmentaler gemacht. Oder? Man kann in der ganzen Welt Emmentaler produzieren und darf dem Emmentaler sagen. Also von dem her müsste man sagen, der Emmentaler ist nicht geschützt. Stimmt aber auch nicht ganz.
Ja, also die Emmentaler Käseproduzenten haben auch nicht so Freude gehabt. Dem Emmentaler in der Schweiz ist als AOC geschützt. Das ist eine geschützte Ursprungsbezeichnung. Und niemand in der Schweiz darf Emmentaler herstellen, ohne die entsprechenden Voraussetzungen zu erfüllen. Es ist aber so, dass im Ausland in vielen Ländern Emmentaler zu einer Gattungsbezeichnung geworden ist. Wie ein Berliner ist auch eine Gattungsbezeichnung. Das kommt nicht von Berlin. Und ein Wienerli ist auch eine Gattungsbezeichnung. Das kommt nicht von Wien. Das dürfen wir benutzen. Und so ist in Australien, in Argentinien, in den USA Emmentaler einfach ein Käse, ein Hartkäse mit grossen Löchern.
Fertig.
Fertig.
Genau. Aber das andere Beispiel, das ich gebracht habe mit Coca-Cola, das ist dann wieder eine Präzisierung in dem Sinn, dass niemand anders ein Getränk darf auf den Markt bringen, das genau so heisst.
Das ist genau so. Bei Coca-Cola ist es nicht nur in dieser speziellen verbundenen Schrift, wenn ich es jetzt gerade zu St. Moritz gesagt habe, sondern Coca-Cola, egal in welcher Schrift, das ist eine Marke. Das ist eine kreative Wortschöpfung, die die Firma hatte, und das hat sie als Marke registriert, und das gehört ihnen, so wie niemand anders, der nicht Tommy Scherer heisst, sich darf Tommy Scherer nennen, oder Felix Ador heisst, sich darf Felix Ador nennen. Und da dagegen kann Coca-Cola vorgehen.
Gerichtlich vorgehen, mit juristisch
vorgehen? Gerichtlich vorgehen, richtig. Und das machen sie auch. Coca-Cola ist auf der ganzen Welt, in allen Ländern geschützt. Das ist übrigens ein wichtiger Punkt. Wenn ich etwas schützen will, der Schutz, der bezieht sich nur aufs Land, wo ich zum Schutz bringe. Wir haben oft Anfragen, wo jemand in der Schweiz einen Namen geschützt hat und dann sagt mir so etwas unternehmen. In Italien werde ich jetzt nachgemacht. Und wir sagen, wir können nichts unternehmen, ihr müsst so in Italien schützen.
Mhm. Wenn wir noch beim Beispiel vom Käse gewesen sind, beim Gruyère, ist es ja ein bisschen anders als beim Emmentaler.
Der Gruyère, würde ich sagen, haben wir gerade bei High Noon Kurve gekratzt. dort hat die Schweiz jetzt so ein Abkommen können machen mit der Europäischen Union, wo sämtliche Herkunftsbezeichnungen im Landwirtschaftsbereich, da gibt es noch einige, geschützt werden, ausser Emmentaler. Der Gruyère ist enthalten. Das heisst, Gruyère ist wirklich aus der Schweiz.
Mhm. Mit was für anderen Sachen sich das Institut für geistiges Eigentum sonst noch befasst und wie so ein Prozess geht, wenn man etwas schützen lassen will, über das reden wir gleich als nächstes.
Avevi ragione tu, mia cara. La vita non dura mai una sera. Tempo di una follia che breve fugge via. E poi cosa rimane dentro noi? Questa celeste nostalgia, questo saperti da sempre ancora, ancora mia, mia. Profondo non si offende, si spegne se il caso poi riaccende, passione violenta sì, comprendimi amica mia, tu vuoi tutto normale fra di noi, cara celeste nostalgia, dolce compagna di storie d'amore. Sopra un treno, partire su un altro, andar lontano, un lampo negli occhi, ciao, d'accordo fa male, ciao, ma tu dentro di me non puoi più, azzurra celeste nostalgia, qualche parola affettuosa un po' poco però. Che cosa vuoi che sia?
Riccardo Gocciante, mi celeste Nostalgia bei uns auf TRS 1. Schnell ein Blick auf die Verkehrssituation. Verkehrsinfo DRS von 9.33 Uhr in der Ostschweiz auf der A7 Richtung Kreuzlingen zwischen Frauenfeld West und Frauenfeld Ost. Stockender Verkehr wegen eines Fahrzeugbrands. In der Region Solothurn ist die Hauptstraße zwischen Trimbach und Hauenstein weiterhin in beiden Richtungen gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert. Wir haben es heute im Treffpunkt von Markenschutz, von Copyright, von Patent. Haben, wenn Sie erst jetzt dazu schalten, schon über den Käse geredet, über den Emmentaler, über den Gruyère. Wir haben auch über St. Moritz geredet. Ortsnamen kann man nicht schützen, aber der Schriftzug und das Logo von einem Ort, von einem Tourismusort, das kann man schützen, hat uns der Felix Ador, Vizedirektor vom Institut für geistiges Eigentum, kompetent erklärt. Felix Ador, wo in anderen Bereichen begegnen wir dem noch einen Markenschutz? Also warum braucht es das Institut überhaupt?
Also wo begegnen wir einem Markenschutz? Überall. Ich schaue schon an mir an und sehe, dass auf meinem Anzug Strelson steht. Das ist eine Marke. Ich habe heute Morgen ein Emmi-Joghurt gegessen und ich habe aus meiner Nespresso-Maschine einen Kaffee rausgelassen. Das sind alles Markennamen. Sie dienen der Erkennung von einem Produkt. Sie tun also ein Produkt, den Käufer bekannt machen, man kann es bewerben, man kann es unterscheiden. Es gibt eine Delizio-Kaffeemaschine, es gibt eine Espresso-Kaffeemaschine.
Und geistiges Eigentum meint, dass bevor irgendetwas kreiert wird, eine Maschine oder ein Anzug oder ein Lebensmittel, ist eine geistige Idee dahinter. Darum sagt man dem geistiges Institut oder Institut für geistiges Eigentum.
Genau, es ist so, dass wir alle haben ganz viele Ideen, wir haben Innovationen, die wir schaffen, Kreationen. Und das ist ja irgendwie schwierig, das kann man jeder nachmachen. Und warum sollte ich meine Innovation, wie man zum Beispiel kann, Ölverschmutzung beheben, bekannt machen, wenn ich nicht sicher kann sein, dass ich nachher auch Geld damit machen kann. Mhm. Und das geistige Eigentum heisst, die Erfindung, wie man Ölverschmutzung beheben im Ozean, die wird bekannt gemacht vom Erfinder und im Gegenzug bekommt er längstens 20 Jahre ein Schutzrecht und kann das nachher verkaufen. Kann das Geld, das er in die Forschung hineingesteckt hat, wieder zurückholen.
Wenn ich jetzt, Felix Ador, eine tolle Idee habe und nicht will, dass mir diese Idee geklaut wird, kann ich dann zu Ihnen kommen?
Genau.
Und was passiert dann?
Also, ihr könnt zu uns kommen, ihr könnt euch einfach bei uns melden, Institut für geistiges Eigentum, ihr findet die Adresse auf der Webseite vom Radio DRS1 zu dieser Sendung und dort ein Schutzrecht beantragen.
Und das kann nur eine Idee sein? Einfach eine Idee?
Die Idee muss schon gewisse Erfordernisse haben. Man muss dann schauen, was für ein Schutzrecht weiter. Wenn es ein Namenszug ist, eben eine Marke. Ricola, das war eine Idee. Mhm. Und da hat der Begründer von Ricola gesagt, der Herr Richterich, er möchte gerne den Namenszug schützen. Mhm. Das reicht für die Marke. Sie ist kreativ, sie unterscheidet das Produkt, den Produktnamen Ricola von allen anderen. Es gibt es auch noch nicht. Bevor ihr es aber anmeldet, solltet ihr bei uns eine Recherche machen. Wenn ihr eine Recherche macht, findet ihr heraus, was gibt es eigentlich schon. Mhm. Wenn ihr das nicht macht, habt ihr das Risiko, dass nachher ein anderer kommt und sagt, ich heisse schon Ricolo und der verklagt mich, weil er sagt, das ist verwechselbar.
Ich denke zum Beispiel, mir geht mir etwas durch den Kopf an die Lastwagenfahrer. Irgendwann einmal hat es angefangen, wo die vorne so wie eine Art in einem Nummernschild-Design den Namen vom Lastwagenfahrer, vom Chauffeur drauf machen lassen haben und dann stellen sie das in die Scheiben rein, dass wenn man den Lastwagen entgegenfahren sieht, sieht man, ah, der Felix hockt am Steuer oder der Rudi oder der Reto. Und das ist ja eine Idee, oder? In der Art gemacht von einem Nummernschild dorthin. Könnte man jetzt so etwas patentieren lassen bei euch?
Nein, das kann man nicht patentieren lassen. Ein Patent bekommt man für eine Erfindung. Eine Erfindung ist, wenn ich auf technische Art erkläre, wie ich ein Problem lösen kann und das nachher kann produzieren kann. Also wenn ich zum Beispiel erklären kann, wie ich auf technische Art einen Zapfen aus einer Weinflasche rausnehme. Mhm. Und das ist der Zapfenzieher gewesen. Und der Zapfenzieher ist patentierbar gewesen. Für längstens 20 Jahre, heute ist es nicht mehr. Hier ist nichts Technisches. Wenn die Schilder eine besondere Form haben, eine originelle Form, dann kann man sich überlegen, das als Design zu schützen.
Aha.
Das ist wiederum ein anderes Schutzrecht.
Das wäre jetzt wieder die Idee vom Lastwagen.
Das wäre die Idee von dieser Plakette beim Lastwagen, wenn die originell ist, nicht schon existiert auf der, der Welt, also sie muss neu sein, dann kann ich das schützen. So wie ich einen Le Corbusier-Stuhl kann schützen durch Design.
Oder zum Beispiel, was jeder, der jetzt zuhört, bei sich daheim hat, so der ganz einfache Scheller, wo man Rüebli, Herdöpfel und andere Sachen kann schälen,
damit sie kennen, der Design, genau.
So etwas kann man schützen lassen, wenn man so eine Idee hat. Jetzt, oder, das ist mal eine Grundidee. Jetzt gibt es einen Haufen Kopien natürlich. Man ändert an dem ein etwas, oder es kommt mir in den Sinn Rivella. In der Migros hat es mal eine Zeit lang das Getränk Mivella gegeben. Also es gibt da so eine Grauzone, wo man sich drin kann bewegen. Muss man das auch bei euch dann ganz klar definieren lassen, was alles geschützt ist und ab wann, dass man juristisch-gerichtlich vorgehen kann gegen ein Produkt, das ganz offensichtlich eine Kopie soll sein vom Original.
Also Rivella ist, ich nehme gerne das Beispiel, das ist zuerst auf dem Markt gesehen, das ist ein Markenname. Und der hat Schutz für Getränke. Wenn jetzt jemand den Namen Mivella brauchen will, der riskiert die Firma, dass Rivella eine Klage wegen Markenverletzung macht. Und genau das ist dort auch passiert in diesem Fall. Und das ist nicht das Institut für geistiges Eigentum, das entscheidet, sondern das ist das Gericht, das entscheidet. Und das kann sehr teuer kommen. Wenn man gar nicht das Risiko nehmen will, vor Gericht gezogen zu werden, dann kommt man zum Institut für geistiges Eigentum und tut eine Recherche durchführen. Und sagt, hört, ich habe einen super tollen Namen im Kopf, Mivella für meine Getränke. Tut man mal eine Ähnlichkeitsrecherche machen und zeigen mir alle ähnlichen, bereits geschützten Marken. Blub, dann poppt Rivella auf. Und dann muss jeder selber wissen, nehme ich das Risiko, Mivella zu schützen und dann eine Markenverletzung zu bekommen. Oder sage ich, also, das ist jetzt ähnlich, das mache ich nicht. Im Fall, wo ihr gesagt habt, ist ja so gewesen, dass Mivella bewusst Trittbrett gefahren ist auf dem guten Ruf von Rivella und den schamlos ausgenutzt hat.
Und das ist dann darum auch abgeschafft worden.
Das geht so nicht.
Man wollen, und wenn wir in dieser Diskussion sind von der geschützten Marke, vom Copyright, auch die Fakes anschauen, die Kopien anschauen, und da ist China zum Beispiel eines von den Ländern, wo sehr, sehr, sehr viele solche Kopien hergestellt werden. Ich habe mit dem China-Korrespondent können reden gestern und kann Ihnen garantieren, Sie werden ein paar Mal staunen dann in ein paar Minuten das Gespräch mit ihm.
Where the supermarket used to stand. Before that they put up a bowling alley on the site that used to be the local pally. That's where the big band used to come and play. My sister went there on a Saturday. Come dancing, all her boyfriends used to come and call. Why not come dancing, it's only natural. Saturday, another date. She would be ready, but she'd always make him wait. In the hallway, in anticipation. He didn't know the night would end up in frustration. He'd end up blowing all his wages for the week, or for a cuddle and a peck on the cheek. Come dancing, that's how they did it when I was just a kid. And when they said come dancing, my sister always did. Should have come in at midnight, and my mom would always sit up and wait. It always ended up in a big row when my sister used to get home late. Out of my window I could see them in the moonlight, two silhouettes saying goodnight by the garden gate. The day they knocked down the pally, my sister stood and cried. Childhood died, just died.
spot where the paddy used to stand. My sister's married and she lives on an estate. Her daughters go out, now it's her turn to wait. She knows they get away with things she never could, but if I asked her, I wonder if she would. Come dancing, come on sister, have yourself a ball. Don't be afraid to come dancing, it's only natural.
Kings mit Come Dancing, sie hören den Treffpunkt am Mittwochvormittag. Heute reden wir über Copyright, über Patent, über Markenschutz. Wir haben im DRS1 Facebook die Frage aufgeworfen, wie wichtig sind Ihnen Markenprodukte, auch wenn sie gefälscht sind. Also es geht jetzt in den nächsten paar Minuten um Fälschungen. Da hat der Christian Bernhard Schäffler zum Beispiel geschrieben, gut gefälscht, eine Kunst, die nicht jeder kann. Und eins von den Ländern, wo ein Haufen Fälschungen herkommen, wo ein Haufen Fälschungen produziert, ist China. Und ich habe unseren China-Korrespondent gestern gefragt, warum denn China so ein Mekka für Kopienfälschungen ist. Kopienfälschungen von Kunst oder von Designerkleidern, von Accessoires oder sogar vom Möbel. Ja, warum denn nur Smurf?
Es gibt mehrere historische Gründe. Zuerst einmal früher, also im traditionellen Kunstverständnis der Chinesen, ist eben nicht Originalität gefragt gewesen, sondern da schon. Man hat eigentlich sollen möglichst genaue Kopien herstellen von einem Bild oder so, wo schon als gut anerkannt war. Also das ist nicht gefragt worden, dass man jetzt das Bild irgendwie noch besser macht, sondern eine möglichst genaue Kopie. Und dann ist dann die Mao-Zeit gekommen und in der Mao-Zeit, also da ist Copyright überhaupt nicht angesehen gewesen. Unter dem Mao hat man gefunden, Copyright für was? Zum Kapitalisten und Erfinderschützen, wo kommt man da her? Und dann, wo 79-80 die Reformpolitik angefangen hat, dann hat es noch bis ins 1985 in China gar kein Copyright-Gesetz gegeben. Und da hat es dann angefangen, also da sind dann schon westliche Firmen gekommen und haben in China produzieren lassen. Und da hat es dann eigentlich zwei Sachen gegeben. Also das eine wirklich die total Fake-Produkte, die einfach imitiert worden ist. Und das andere, wenn man so will, eine seltsame Art von Fabrik-Direktverkäufe. Also das heisst, die Zuliefererfirmen, die haben halt von einem Hemd oder von einer Tasche, haben sie halt einfach statt der 50 bestellten irgendwie 75 hergestellt und haben die Überschüssigen haben sie dann am hinteren Fabriktor ausgeliefert und auf den Schwarzwerk geliefert, damit einfach die Belegschaft mehr verdient.
Was ist das jüngste, das neueste Beispiel in Sachen Kopieren und China, das Schlagzeilen gemacht hat?
Ja, das Verrückteste ist ganz sicher jetzt im Sommer gewesen. Da ist nämlich rausgekommen, dass es allein in der Stadt Kunming, man kann davon ausgehen, dass es in allen anderen Grossstädten ähnlich ist, mindestens 3 ganze falsche Apple Stores gegeben hat. Also mit allem drum und dran, mit dem Logo, mit dem abgebissenen Apfel an den Türen und im Fenster, mit Kurvensteigen im zweiten Stock rauf, mit der Sitzgruppe dort, mit den Verkäufern, die blaue T-Shirts angehabt und das Namenstäfel um den Hals mit dem Apple-Logo drauf. Und auch die Produkte, die haben dann also nicht etwa Fake-Produkte verkauft, sondern dann wirklich MacBooks und iPods und iPhones und iPads Nummer 2. All diese Sachen haben sie effektiv verkauft. Das Problem ist nur, es gibt ganz offiziell in ganz China bis jetzt nur 4 richtige Apple Stores und 2 davon in Shanghai und 2 von Peking. Und der Rest, also die Dutzenden anderen, die es gibt im ganzen Land, das sind alles effektiv Fake Apple Stores, auch wenn sie richtige Apple Produkte verkaufen.
Kommen wir nochmal zurück auf das Kopieren von auch anderen Gegenständen oder Produkten, Rolex, Gucci, Taschen, Louis Vuitton etc. Es gibt einen Haufen Unternehmen, die eine rechte Schar von Juristen beschäftigen, die diesen Fälschungen, diesen Kopien nachgehen und dann die Leute darauf ansetzen. Jetzt frage ich mich, macht denn der chinesische Staat gegen diese Fälschungen nichts?
Doch, der chinesische Staat unternimmt sehr viel sogar, weil es ist China natürlich oberbeindlich. Also mindestens der Regierung in Peking ist es unglaublich peinlich. Es gibt immer wieder Kampagnen, da werden hunderte, manchmal tausende von Schwarzhändlern von der Strasse weg verhaftet und ins Käfig gesteckt. Aber diese Kampagnen, die gehen vorbei und verpuffen häufig einfach auch ziemlich wirkungslos. Und es ist halt auch so, dass der grosse Schaden haben eben auch die chinesischen Firmen. Es ist ja heute nicht mehr so, dass die chinesischen Firmen einfach nur Sachen herstellen, die im Ausland erfunden werden und bestellt werden, sondern sie sind auch sehr innovativ geworden. Aber eben auch ihre Produkte werden gefaked und werden gefälscht. Und das gibt eben wirklich einen riesigen Schaden auch für die. Und ich meine, es gibt ein Beispiel. Es gibt in China schon lange nicht mehr einfach nur Adidas und Puma-Turnschuhe, sondern es gibt eine eigene Marke von einem ersten chinesischen Olympiamedaillengewinner, Ning. Und dem seine Schuhe und dem seine Jacken und dem seine T-Shirts, die werden genauso gefälscht wie eben Adidas und Puma Sachen auch. Und die stehen natürlich schon auf und versuchen Druck zu machen. Ich würde sagen, eben im Hightech-Bereich, bei gewissen technischen Sachen, da ist es wirklich besser geworden. Da gibt es langsam einen besseren Copyright-Schutz. Aber bei diesen Modegeschichten, also gerade vor allem dort, wo die Sachen bestellt werden, bei Zulieferern, dort ist es ziemlich hoffnungslos.
Der Urs Morf, China-Korrespondent, bin sicher, beim Zuhören ist Ihnen das ein oder andere Mal das Maul ein bisschen runtergefallen von Staunen. Es ist wirklich unglaublich, was das für ein Markt ist, der Fälschungsmarkt und international. Alle Fachorganisationen sagen voraus, dass Fälschungen und Piraterie in den nächsten Jahren weiter zunehmen. Im Juli 2005, vor 6 Jahren, hat das Institut für geistiges Eigentum gemeinsam mit der Internationalen Handelskammer eine Schweizer Plattform gegen Fälschung, gegen Piraterie ins Leben gerufen, Stop Piracy, um das Phänomen nachhaltig zu bekämpfen. Bei uns ist ja der Felix Ador, Vizedirektor vom Institut für geistiges Eigentum. Haben Sie das alles gewusst?
Ja, ich
was der Herr Morf uns jetzt da erzählt hat, Herr Ador.
Ja, ich habe das alles gewusst. Aber viele Leute wissen es nicht. Mhm. Weil Fälschungen kaufen gilt immer noch so ein bisschen als Kavaliersdelikt, mhm. oder? Man ist sogar fast stolz, das zu machen.
Wird die bestraft, wenn ich jetzt zum Beispiel, nicht nur in China, auch in anderen Ländern, es doch auch nicht mit einer Marke Jeans oder mit 4 Marken Jeans, die eben gefälscht sind, im Koffer am Zoll verwischt wird?
Also in der Schweiz werdet ihr nicht bestraft. Wenn ihr aber verwischt werdet vom Zoll an der Grenze, dann wird euch die Fälschung abgenommen. Und jetzt habt ihr 2 Möglichkeiten. Ihr könnt entweder sagen, es ist eine Fälschung, Mist, ich gebe sie ab. Dann passiert in der Regel nichts mehr. Manchmal habt ihr noch Umtriebskosten sogar zu zahlen. Aber in der Regel passiert nichts. Wenn ihr aber sagt, nein, das ist keine Fälschung, das ist meins, ich gebe es nicht, dann kann es euch den Zoll wegnehmen. Kann es am Markeninhaber schicken, der untersucht, und wenn er feststellt, es ist gleich eine Fälschung, dann hat er erstens eine Klage am Hals und zweitens müsste er die ganzen Kosten zahlen für die Untersuchung.
Wie teuer kann so etwas werden?
Das kann in mehrere Tausend Franken gehen. Mhm. Jetzt, wenn er mit der genau gleichen Ware nach Frankreich geht, dort werden sie bestraft. Bis zu 300'000 Euro Buß gibt es dort. Also, oder in Italien hat eine Schweizerin mal auf einem Markt einfach 2 gefälschte Gürtel gekauft. Die Gewerbepolizei ist mehr oder weniger inkognito dahinter gestanden. Kaum ist der Kauf über die Bühne gegangen, haben sie zugeschlagen. Sie haben einerseits den Stand zugemacht mit diesen gefälschten Gürtel und andererseits die Schweizer Touristin büsst mit über 20'000 Euro Buss. Das ist ein teurer Gurt.
Das ist sehr ein teurer Gurt. Also Vorsicht, wenn man gar posten im Wissen, dass es sich um eine Fälschung handelt. Und meistens macht man es ja, weil die Fälschungen so fast so gut sind wie das Original. Und halt eben vielleicht nur ein Drittel oder ein Viertel so teuer. Vorsicht, wenn man das macht. Jetzt nimmt uns Wunder, oder? Wir reden heute über geistiges Eigentum, über Markenschutz, über Patent, über Urheberrecht in diesem Treffpunkt. Und Sie kennen das. Man hat eine Idee, vielleicht eine Lösung, wo in einem Problem liegt, wo im Geschäft die Lösung gesucht wird. Man hat eine Idee und jemand anders, vielleicht der Vorgesetzte, ja, verkauft dann diese Idee als seine eigene. Es wird einem eine Idee geklaut, die für eine Lösung von einem Problem sehr wichtig ist. Haben Sie das schon erlebt? Wenn ja, erzählen Sie uns die Geschichte, das würde uns sehr interessieren. Felix Ador kann dann da vielleicht auch etwas dazu sagen. Er macht jetzt schon, er kennt die Geschichte. Also ist Ihnen schon mal eine Idee geklaut worden, von einem Vorgesetzten zum Beispiel, der dann zu einer Lösung beigetragen hat. 0848 440 222, rufen Sie uns an, 0848 440 222 oder schnell ein Mail schicken, studio@drs1.ch. studio@drs1.ch.
Dass er noch einmal strapaziert. Er steht im Stress wegen dem Renommee. Er hat es durch Juffler gegen mich, das orientiert. Es ist ja so, der Mensch von heute hat alles so weit. Nur alles zusammen nützt ihm nichts. Er hat keine Zeit. Pressiert. Es ist die Zeit, die ihm fehlt, und die Zeit ist Geld, und Geld regiert die Welt, er hat viel investiert. Seine Lage wird eng, die Sache zu eng, man fragt sich, ob es lang oder vielleicht etwas passiert. So weit hätte es nur mehr können kommen, weil er sich nie die Zeit hat genommen. Er läuft ihr nachher, aber die Zeit ging davon. Nochmal nicht gesprengt. Nein, nein, nicht offen. Es hat ging noch geplänkt. Es ist garantiert. Sterben kommt jeder dran, ob er sich zum Leben Zeit hat gelassen oder pressiert. Drum hau auf den Tisch, sag laut wie es ist, bevor man dir sagt, du bist pensioniert. Zeit musst nicht stellen, du kannst sie haben, weil zum Brauchen ist sie da. Zum jemandem schenken oder lassen da.
Schönes Motto für den Vormittag, oder? Nur nicht juffeln, spannend. Da bei uns auf DRS1 gebe ich Ihnen gerne nochmal Telefonnummern an, wo Sie sich jetzt melden können, wenn Sie Geschichte zu erzählen haben, wie Ihnen eine Idee geklaut worden ist, die vielleicht zu einer wichtigen Lösung von einem Problem geführt hat, im Betrieb, zum Beispiel dort, wo Sie arbeiten. 0848 440 222, das ist die Nummer. 0848 440 222, oder wir freuen uns auch über ein Mail, wenn Sie uns ein Mail schicken. studio@drs1.ch studio@drs1.ch. Es geht um Ideen, die man Ihnen mal geklaut hat.
Last night I went to sleep in Detroit City. I dreamed about them cotton fields and home. I dreamed about my mother, dear old pappy, sister and brother. And I dreamed about the girl who's been waiting for so long.
I wanna go home. I wanna go home. Oh, how I wanna go home. Home folks think I'm big in Detroit City, from the letters that I write, they think I'm just fine. Yes, they do. But by day I make the calls, and by night I make the bars. If only they could read between the lines. 'Cause you know I rode a freight train north to Detroit City, and after all these years I find I've just been wasting my time. You know what I'm gonna do? I'm gonna take my foolish pride, get it on a southbound freight and let it ride. I'm gonna go back to the loved ones, the ones I left waiting so far behind. I wanna go home. Yeah, I wanna go home. Oh, can't you hear me? I wanna go home. Oh, baby, I wanna go home. Oh, how I wanna go home. Somebody help me. I wanna go home. Yeah, I wanna go home.
Das ist original und
an dieser Stelle senden wir im Live-Programm Nachrichten. Für Sie folgt nun die Fortsetzung des Podcasts.
Herzlich willkommen zum Treffpunkt. Mein Name ist Tommy Scherer. Wir reden heute in unserer Sendung über geistiges Eigentum, über Markenschutz, über Patent, Urheberrecht, Copyright. Und zu dem ganzen Töpfchen gehören auch Ideen dazu. Und jede Idee, zum Beispiel eine Idee am Arbeitsplatz, die kann einem geklaut werden. Passiert ist das Daniel Trappic. Guten Morgen, Herr Trappic.
Guten Morgen miteinander.
Was ist für eine Idee gewesen, die Sie entwickelt haben mit dem Team?
Wir sind ein Team von 7 Menschen, sind wir immer noch, und haben ein Wohlfühlmesskonzept auf die Beine geworfen oder gestellt und haben das entsprechend dann auch angefangen durchzuführen. Und der eine von denen hat das Gefühl gehabt, er müsse sich jetzt mit dem selbstständig machen und hat eigentlich uns die ganze Idee wegnehmen.
Und wie es weitergegangen ist in der Geschichte von Daniel Trappic, wo eine wichtige Idee geklaut worden ist, gehört sich das nächste und erste in dieser zweiten Treffpunktstunde.
The noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The light's so much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares, so go down. Problems surround you, there are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to.
to where they never close. Downtown, just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The night's so much brighter.
Julia Clark, Downtown, ein Treffpunkt, wo man heute über Markenschutz, Copyright, über Patent redet und sind jetzt gerade an der Stelle, wo man über Ideen redet. Wenn man eine gute Idee hat, dann kann das eine wunderbare Geschäftsidee sein, die Geld einbringt. Das kann dazu beitragen, eine Lösung zu finden. Aber so eine Idee kann einem eben auch geklaut werden. Und das ist um Daniel Trapic passiert. Er hat zusammen mit dem Team ein Konzept entwickelt für eine Gesundheitsmesse. Und dann ist die Idee ihm geklaut worden, Herr Trapic. Das haben Sie uns vorher ganz kurz erzählt.
Das ist richtig, genau.
Ja, was haben Sie gemacht als erstes? Und wie ist die geklaut worden, die Idee?
Ja, man muss vielleicht ein bisschen ausholen. Anfänglich, als wir zusammengehöppelt sind, ist eigentlich von allen grundlegenden Gedanken, es ist eine einfache Gesellschaft, wo jeder seine Rechte, seine Pflichten, seine Verantwortung und so weiter hat. Und plötzlich hat sich herauskristallisiert, dass der eine mit seiner AG, wir haben gewusst, dass sie im Spiel ist, die ist aber mehr im Spiel gewesen als buchhalterischer Hintergrund. Heute wissen wir auch, warum das Buchhalt bei ihm ist. Aber auf jeden Fall ist das der Hintergrund gewesen. Und plötzlich hat er dann angefangen zu behaupten, das sei ihm sein Konzept, das sei ihm sein Projekt von seiner AG aus. Und das gehöre ihm. Und wir sollen uns jetzt einfach entweder nach ihm richten oder halt tschüss.
Wie haben Sie reagiert?
Ja, das erste Mal ein bisschen konsterniert natürlich. Und dann haben wir im Team beraten, dass wir es nicht gehen, sondern dass wir ihn rausschmeissen, weil wir nach wie vor der Meinung sind, es ist eine einfache Gesellschaft und das ist im Prinzip auch. Es ist nämlich nie irgendwie etwas anderes schriftlich gemacht worden. Wir haben auch keine Verträge und so weiter. Haben dann nachher halt ohne ihn weitergemacht. Haben jetzt, und das ist jetzt gerade Tendenz beim Manzer geistiges Eigentum, haben wir den Namen geschützt. Und es sollte eigentlich auch durchlaufen in dem Sinn. Und werden einfach weitermachen auf eigenem Weg. Haben ihn aber einfach quasi an die Vortür.
Das heisst, Sie haben den Fehler gemacht, dass Sie nichts Schriftliches vereinbart haben vorher?
Ja, ja, das ist jetzt, im Nachhinein ist man immer schlauer, das ist ja so.
Ja, das ist klar. Und ich nehme an, Sie sind auch aus allen Wolken gefallen, dass da jemand plötzlich ausschert und sich auf einen Alleingang will machen.
Gut, wenn man in der Wolke hockt, ist man sowieso nicht in der Realität. Aber im Prinzip geht es in die Richtung. Also wir haben natürlich schon dann etwas dumm aus der Wäsche gelassen, das erste Mal. Aber durch das, dass wir Sechste sind gegen einen, ist in dem Sinn nicht so ein Problem. Mhm. Wir können das sicher weiterziehen.
Jetzt fragen wir doch schnell den Felix Hador vom Institut für Geistiges Eigentum. Ein hängiges Verfahren, Herr Hador, Sie haben jetzt uns auch zugelassen, oder? Sie sind seit 9 Uhr bei uns in der Sendung. Könnte jetzt der andere Mitarbeiter mit der AG, der behauptet, das sei seine Idee gewesen, mit der gleichen Idee und mit einem anderen Namen auch auf den Markt kommen?
Also zu einem hängigen Konzept oder zu einem hängigen Verfahren etwas zu sagen, ist immer heikel und da möchte ich mich auch nicht zu fest auf den Test rauslassen. Aber was man hier sagen kann, ist, dass Ideen, Leistungen, Konzepte oder Anweisungen, die sind nicht schützbar, auch wenn sie individuell sind. Also das kann man weder urheberrechtlich noch patentmässig schützen. Und in dem Sinn besteht ein grosses Risiko, dass auch das Gesundheitsmessenkonzept nicht schützbar ist. Was schützbar ist, ist, wenn man einem bestimmten Markennamen gibt und diesen Markennamen eintragen, wenn der kreativ und neu ist und den kann man den brauchen. Die ihn eintragen. Das heisst aber nicht, dass dann nicht ein anderer, ein ähnliches Konzept mit unter einem anderen Markennamen, der nicht verwechselbar ist, kann vermarkten kann. Hier sind wir eigentlich im Vertragsrecht und im unlauteren Wettbewerb. Ja.
Herr Trappitsch, ich danke herzlich für die Offenheit.
Gerne, danke auch.
Und wünsche natürlich toi, 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 dass das alles gut kommt.
Danke vielmals.
Merci. Einen schönen Tag. Und wir haben ein witziges Mail bekommen, sicher nicht ganz ernst gemeint. Herr Ador von Walter Jordi, der sagt nämlich, hat uns geschrieben, mein Familienname Jordi wird von der Sängerin Francine Jordi, die eigentlich Lehmann heisst, missbraucht. Was sagt da der Jurist dazu? Ich nehme nicht an, er meint das Ganze so ernst, aber doch. Also
der,
ich mein, ja.
Der Jurist sagt da dazu, dass der Walter Jordi seinen Namen dann, wenn er ihn als Marke geschützt hat für eine bestimmte Produktkategorie, dann kann er ihn durchsetzen.
Oder seinen Schriftzug kennt er.
Oder seinen Schriftzug. Also er kann zum Beispiel Jordi für Baumaschinen schützen. Und dann ist das nicht nur ein Familienname, sondern der ist so ein Markenname. Solange aber ich meinen Namen Felix Ador nicht geschützt habe, kann ich niemand hindern, sein Geschäft Ador Restaurant oder es gibt ja eine Ador Hotelkette und dort steht auch kein Ador dahinter, zu nennen.
Dann haben wir gerade nochmal ein Mail bekommen von Christian Huck, der sagt, ihm werden ständig Ideen geklaut, aber er ist stolz darauf, weil es heisst, ja, wenn seine Ideen gut ankommen, dann nachher ist doch das eine gute Geschichte und er meint einfach, so funktioniert die Welt und so mache ich mir selber Fortschritt. Ideen klauen sind die Voraussetzung für Fortschritt. Mit einem kleinen Nebensatz noch, er sei Lehrer. Also so kann man sie auch anschauen, oder?
Man kann es auch so anschauen, der Daniel Düsentrieb hat es auch so angeschaut, sind sie auch ständig geklaut worden, wenn sie dann funktioniert haben. Man muss sehen, für einen Fortschritt, man kann den auf zwei Arten erzielen. Auf eine Art, indem man es einfach bekannt macht und nicht schützt und jeder kann es klauen. Auf die andere Art, man schützt und macht es auch bekannt. Das ist nämlich die Schutzvoraussetzung, dass man seine Idee bekannt macht. Und dann kann man es lizenzieren und das stimuliert die Wirtschaft auch. Das gibt einen Anreiz, für weiter zu forschen.
Man kann übrigens im Institut für geistiges Eigentum anrufen. Es gibt eine Hotline und Sie finden die Nummer von dieser Hotline bei uns auf der Internetseite drs1.ch. Man hat sogar noch ein bisschen die Mannschaft verstärkt heute Morgen im Glauben daran, dass der eine oder andere sich animiert fühlt, dort eben anzurufen, wenn er so ein aktuelles Problem hat mit dem Zusammenhang vom Markenschutz oder von einem Copyright. Als nächstes wechseln wir ein bisschen das Feld und gehen in die Musik rein und dort wird natürlich auch geklaut, wie wahnsinnig, oder kopiert, covered, wie man auch sagt. Und da gibt es die ein oder andere hübsche Geschichte dazu.
Hold me like the river Jordan and I will then say to thee you are my friend. Carry me like you are my brother, love me like a mother, will you be there? Me.
wunderschöner Titel, oder? Michael Jackson, Will You Be There? Ist einer zum Fliegen, zum Träumen, Gedanken fangen an fliessen. Lassen wir es nochmal schnell hören. Schöne Refrain.
Hold me like the River Jordan, and I will then say to thee, you are my friend. Carry me.
Michael Jackson. Und jetzt hören Sie das einmal. Ziemlich ähnlich, oder? Ein bisschen langsamer, dunkel, wie Martin Ackle, Musikredakteur von DRS1, geklaut, gecovert. Ja, in der Musik passiert ja das auch. Wir reden ja heute im Treffpunkt über Kopieren, über Markenschutz etc.
Ob das geklaut ist oder kopiert ist, das ist dann eben immer die Frage in solchen Situationen. In diesem speziellen Fall ist das Lied von Albano, Il Gingi di Balacca, ist 6 Jahre älter als die Version von Michael Jackson.
Aha.
Damit wäre das also das Original, den hat es zuerst gegeben und der Albano hat wahrscheinlich das Lied von Michael Jackson irgendwann 1993 im Radio gehört in Süditalien und hat gefunden, aha, das tönt doch so ähnlich wie etwas, was ich auch schon mal gemacht habe. Hat es in die Anwälte losgeschickt, die sich bei den Anwälten von Michael Jackson gemeldet. Man hat sich vor Gericht wieder getroffen und dort hat der Albano Recht bekommen und Michael Jackson nicht müssen zahlen.
Da geht es um Geld. Um wie viel Geld? Weiss man das?
In diesem speziellen Fall weiss man es nicht, wie den meisten von diesen Fällen. Weil häufig ist es dann so, dass man sich außergerichtlich einigt und dann wird nie irgendwie gross zahlen gesagt, wie viel das da wer genau zahlt hat.
Komisch ist eigentlich, dass man nicht fragt, oder? Man könnte ja einfach fragen. Das gibt es ja auch in der Musik, dass man zu einem Urheber geht, zu einem Komponist und sagt, ich finde den Song so wunderschön, dürfte ich den anspielen? Und dann sagt er allenfalls, ja, klar, mach das.
Dann ist es eine Coverversion und dann ist es eine legale und eine normale Geschichte, die so funktionieren kann. Der Michael Jackson hat natürlich in diesem speziellen Fall gesagt, er habe das Lied vom Albano nie gehört vorher und dass ich ihm einfach so in Sinn komme. Es ist jetzt absoluter Zufall, dass das mehr oder weniger genau gleich tönt. Der Richter hat das dann eben offenbar ein bisschen anders gesehen.
Dann hat uns der Martin Ackli noch ein Schweizer Beispiel mitgebracht. Lassen wir uns mal schnell rein. DJ Bobo ist es. Somebody Dance With Me. Ja, da juckt es einem gerade, man kommt ins Tanzen. Und das ist die andere Variante, die ziemlich ähnlich tönt. Sogar vom Titel her, oder? DJ Bobo, Somebody's Watching Me, heisst beim Rockwell und Somebody Dance With Me heisst beim DJ Bobo. Was ist da für eine Geschichte hinter Martin Ackle?
Ja, der DJ Bobo hat da definitiv nicht können sagen, er kenne das Original nicht. Er war DJ in den 80er Jahren, hat also die Leute in der Diskothek zum Tanzen gebracht und das war dann einfach ein Hit, den man musste spielen als DJ. Ich weiss jetzt nicht, warum dass der DJ Bobo so blauäugig war und bei seinem ersten wirklich grossen Hit das einfach so genommen hat und übernommen hat und niemand gefragt hat, ob er das darf oder niemandem das Recht so quasi abgeklärt hat. Es ist so wieder rausgekommen, wie halt auch schon vorher beim Albanos. Man hat sich vor Gericht wieder getroffen, beziehungsweise auch hier außergerichtlich geeinigt. Es ist sehr viel Geld wieder geflossen. Der DJ Bobo hat wahrscheinlich einen grössten Teil von seinen Einnahmen, die er mit diesem Song hatte, müssen abgeben. Und zwar so viel Geld, dass die Sängerin, die beim DJ Bobo mitgesungen hat, am Schluss sich auch noch hat wirklich müssen kämpfen dafür, dass sie das Geld bekommen hat für ihre Arbeit, weil der DJ Bobo mit diesem Song eigentlich nichts mehr verdient.
Es gibt auch negative Publicity, kommt noch dazu. Beim Showbiz sagt man ja häufig, lieber eine negative Publicity, wie also gar keine.
Genau.
Wir haben noch ein drittes Beispiel und das ist ein Fall, der für viel Aufregung gesorgt hat. George Harrison, stimmt's?
Ja.
My Sweet Lord, wunderschöne Nummer, die einem auch zum Träumen bringt. Und da haben wir das andere.
He's so fine.
Warum hat das für so viel Aufregung gesorgt?
Ich denke, es ist, weil es einer der Beatles war. Die Beatles haben dort irgendwie in den 60er Jahren wirklich Musik revolutioniert und haben mit eigenen Songs gezeigt, wie man auch Popmusik machen kann. Und da kommt einer von diesen Beatles auf seinem ersten Soloalbum 1970 und macht dort einen Song aus, einen wunderschönen Song. Und dann merkt man, das ist geklaut, das ist gar nicht von ihm, das hat er irgendwie neu abgeschrieben oder was auch immer. Der Richter hat nachher herausgefunden, dass es ein unbeabsichtigtes Plagiat sei. Also man hat einem George Harrison so quasi zugestanden, dass er das, die Melodie vielleicht irgendwie mal nicht mehr so unbewusst mitgenommen hat und das zu seinem eigenen Song gemacht hat.
Ein bisschen unbewusst mitgenommen, was für eine schöne Formulierung. Wir müssen noch das Original schnell auflösen. He's So Fine, das haben wir mitbekommen. Von wem ist das,
Martin? Von den Chiffons, das ist so eine Frauengesangsgruppe gewesen. Der 60er Jahr, 1963, ein riesen Hit. Allerdings 1970 hat man von diesen Damen eigentlich schon nicht mehr geredet. Die sind dann wieder ins Gespräch gekommen, dank George Harrison und seinem Plagiat.
Danke vielmals, Martin Ackle. Einen kleinen Ausflug haben wir gemacht in die Musikwelt, die auch kopiert wird. Und wenn es juristisch eben korrekt läuft, dann sagt man in der Musikwelt, es wird covered. Und jetzt haben wir ein Original, jetzt haben wir gesagt, ganz sicher ein Original. Ich bin nicht sicher, aber Albano und Romino Power. Nein, das haben wir nicht, das haben wir schon gehört. So, jetzt Eros Ramazzotti habe ich eigentlich vor, Ihnen zu spielen. Und das sollte eigentlich das Original sein. Yo Sinti, weiss es der Martin Ackle?
Es ist eine spanische Version von einem italienischen Titel, aber auch der Eros Ramazzotti veröffentlicht hat.
Also gut, geniessen wir es.
Que navega de costa a costa en mi cabeza. Ya no ves, pienso tanto en ti, porque no tengo miedo por mí. Un minuto de amor vale un mundo, ese pacto es así. Es mi corazón atleta de la paciencia, condenado a la esperanza. Amor. Pero al fin cuando llega la noche, va mi alma tu cuerpo a buscar, frente a frente a vivir día a día, llenarte de mí. Yo sentí, un mar de penas que cubre el corazón, relaja.
Eros Ramazzotti, ja, Sinti, Sie hören den Treffpunkt auf DRS1 Mittwochvormittag. Es ist 27 Minuten ab der 10. Wir reden heute über Copyright, über Markenschutz, über geistiges Eigentum. Wir haben in dieser Stunde auch darüber geredet, Situation gehabt, wo jemandem eine Idee geklaut worden ist, wo zu einem Geschäft soll werden. Die Idee selber kann man nicht schützen lassen, aber man kann den Namen von dieser Idee, die hinter einem Geschäft steht, schützen lassen, beim Amt für geistiges Eigentum zum Beispiel. Jetzt möchte ich gerne mit dem Gast von heute, mit dem Felix Ador vom Institut für geistiges Eigentum, über ein Thema reden, das immer wieder viel zu diskutieren gibt. Und zwar ist es etwas, was Sie daheim fast jeden Tag brauchen. Leider manchmal. Es geht um Medikamente, es geht um die Pharmaindustrie. Wann kann ein Pharmaunternehmen ein Patent anmelden, Herr Ador, für ein Medikament?
Wenn es eine Erfindung ist, das heisst etwas Neues, was es so noch nie gibt auf der Welt, oder wenn etwas, das schon existiert, verbessert wird in einer Form, die es noch nicht gibt. Das heisst, seinerzeit Alkazil war ein neuer Wirkstoff gegen Schmerzen. Die das erfunden haben, konnten das zum Patent anmelden. Ein Patent sagt aber noch nicht, dass man es nachher auf den Markt bringen kann, das Medikament. Man muss nachher noch klinische Studien machen. Und erst, wenn man eine Marktzulassung bekommt, in der Schweiz ist das von der Swiss Medic, dort darf man ein Medikament verkaufen. Das führt dazu, dass Medikamente extrem teuer sind. Da reden wir von zig von hunderten Millionen, die investiert werden, bis ein Medikament auf die Marktreife kommt. Und was wir auch müssen wissen bei den Medikamenten, das Patent muss man holen, wenn man ganz am Anfang steht, weil nur dann ist es noch neu. Wir dürfen nicht darüber publizieren. Alle die von den Hörern, die eine Erfindung machen und nachher darüber reden, die verwirken eigentlich den Anspruch, nachher noch ein Patent zu bekommen. Mhm. Also muss die Pharma ganz am Anfang kommen. Für die klinischen Versuche braucht sie aber etwa 8 bis 15 Jahre.
Mhm. Jetzt gibt es auch noch eine ethische Komponente bei dieser ganzen Sache. Es gibt Pharmaunternehmen, die ganze Heerscharen, ich sage jetzt das mal, von Wissenschaftlern in die Urwälder schicken, auf der Suche nach neuen Wirkstoffen. Pflanzen, unentdeckte, die gibt es immer wieder. Es ist auch in der Tierwelt so, man entdeckt immer wieder neue Arten. Wenn man jetzt so einen Wirkstoff in einer natürlich gewachsenen Pflanze entdeckt, dann kann man auf den Wirkstoff von der natürlichen Pflanze ja kein Patent anmelden, sondern nur, wenn man den Wirkstoff künstlich, synthetisch herstellen kann. Da haben ja die, die eigentlich in dieser Umgebung leben und vielleicht einen Beitrag dazu geleistet haben, indem sie die Pflanzen kultivieren oder leben lassen, nichts davon.
Jein. Also zuerst muss man sehen, dass natürlich eine synthetische Herstellung und der Vertrieb nachher von diesem Wirkstoff, das ist auch neu. Und in dem Sinn nimmt die entsprechende Firma, denen, die im Urwald leben und das am Anfang natürlich gewonnen haben, nichts weg. Die dürfen weiterhin das natürlich gewinnen. Aber ich sehe schon...
Aber man nimmt ihnen ja schon einen Teil von der Ressource weg. Es ist wie wenn man Gold graben in einem eigenen Land und die, die dort auf diesem Land leben und auch schon vielleicht mit einfacheren Mitteln Gold graben haben, die haben nur einen kleinen Teil davon.
Was man eigentlich macht, ist, man tut auf eine Idee Trittbrett fahren. Mhm. Und man nimmt also traditionelles Wissen, von dem reden wir hier, und braucht das selber für eine nachfolgende Idee. Da ist in der Schweiz vorgesehen, dass wenn so eine Erfindung zum Patent angemeldet wird, dann muss man offenlegen, von wo man die natürlichen Kenntnisse hat. Ja. Von wo man das traditionelle Wissen oder die genetischen Ressourcen, also die Pflanzen oder Tiere hat. Und der Zweck von dieser Offenlegung, ohne die bekommt man übrigens kein Patent in der Schweiz, der Zweck ist, dass nachher die das ursprünglich hatten, können sagen, wir wollen. Der Fachausdruck ist Benefit Sharing, das ist also Gewinnbeteiligung. Aha. Einfach, dass es gerechter soll sein. Mhm. In der Schweiz haben wir so ein System, international haben wir es noch nicht.
Wer achtet darauf, dass es eingehalten wird?
Das müssen die selber schauen. Also das Institut für geistiges Eigentum tut alle die Quellen, alle die genetischen Ressourcen, die Pflanzen, die Tiere, die am Anfang vor der Erfindung stehen, publizieren auf der Webseite. Aber letztlich müssen nachher die berechtigt sind oder die denken, sie sind berechtigt, das überprüfen. Mhm. Das ist wie im richtigen Leben, wenn ich ein Patent habe auf einer Erfindung, muss auch einschauen, wer tut mir's nachmachen. Und ich muss eingreifen. Da geht nicht der Staat. Es ist ein persönliches Recht.
Also persönlich sagt, wir haben noch ein Mail bekommen von Philipp Bouillard, der fragt, was denn das kostet, das Patent anmelden.
Ja, das ist in jedem Land anders. Die Anmeldung, die kostet in der Schweiz 200 Franken. Und nachher die Prüfung, und das heisst auch Schutz für die ersten 4 Jahre, kostet nochmal 500. Mhm. Also wir reden von 700 Franken Kosten für die ersten 5 Jahre. Wenn ich jetzt natürlich nach Deutschland gehe, muss ich dort nochmal zahlen. Wenn ich nach USA gehe, muss ich dort nochmal zahlen. Das Teure sind aber eigentlich nicht die Gebühren. Das Teure sind, wenn man selber die Patentschrift nicht schreiben kann und man braucht fachkundige Personen, die die Patentschrift schreiben. Das Teure ist, das nachher auch zu übersetzen. Das Teure ist, dass wenn wir einen nachher in Südkorea, wo ich es geschützt habe, für ein paar $100, das nachher macht, für zum Gericht zu gehen. Das ist zu teuer.
Als nächstes wollen wir mit Ihnen Swissness anschauen. Das ist auch eine Marke, oder? Wie viel Schweiz muss in einem Produkt drin sein, damit auf dem Produkt auch Schweiz draufstehen soll? Das als nächstes. Verkehrsinfo DRS von 10.33 Uhr in der Ostschweiz auf der A7 Richtung Kreuzlingen zwischen Frauenfeld West und Frauenfeld Ost. Stockender Verkehr wegen eines Fahrzeugbrands. Und in der Region Solothurn ist die Hauptstraße zwischen Trimbach und Hauenstein weiterhin in beiden Richtungen gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert.
Kid in town,
New Kid in Town, Trisha Yearwood, bei uns auf TRS1, 8 Minuten über der halben Elfe. Es geht um Marken heute im Treffpunkt, um Patent, Urheberrecht, um Copyright. Und zu so einer Marke gehört auch der Ausdruck Swissness. Im letzten Jahr hat das Institut für geistiges Eigentum eine Ausstellung zu der Swissness gemacht. Es geht dabei um die Diskussion, wie viel Schweiz muss in einem Produkt drin sein, damit man mit dem Schweizer Kreuz werben darf. Felix Ador, Vizedirektor vom Institut für geistiges Eigentum. Warum ist es überhaupt wichtig, das Swissness, oder wie viel Schweiz muss drin sein, damit die Schweiz draufstehen darf? Warum ist es wichtig, das zu definieren?
Das ist erstens wichtig, weil das Swissness gehört uns allen. Wenn ich ein Geschäft neu aufmache und eine Marke eintrage, dann muss ich die bewerben und viel Geld reinstecken. Und dann, wie Nestle, bin ich irgendwann berühmt. Nestle ist berühmt und mache jetzt auch viel Geld mit dem. Wenn ich mich Felix Ador echt Schweizer Produkt nenne, dann ist das echt Schweizer Produkt gratis. Ich kann das einfach verwenden. Und ich profitiere vom guten Ruf der Schweiz. Und die Schweiz hat weltweit einen der besten Rufe. Und die Marke Schweiz ist weltweit am erfolgreichsten. Bis zu 20% Mehrwert kann ich machen mit einem Produkt, wo Schweiz draufsteht.
Und wenn jetzt der Felix Ador nur zu einem Viertel Schweizer ist, weil die Eltern, Grosseltern aus den verschiedensten Ländern kommen.
Die Herkunft von mir spielt keine Rolle. Die Frage ist, ob ich mein Business, mein Geschäft hier in der Schweiz habe. Das ist entscheidend. Ob ich hier Arbeitsplätze generieren, ob ich hier Wertschöpfung machen. Und nur wenn ich das mache, soll ich auch berechtigt sein, vom Land zu profitieren. Und wir stellen fest, dass auf dem Markt international immer mehr Produkte sich schweizerischer Herkunft berühmen, die nichts mit der Schweiz zu tun haben. Und die sacken dann alle den Mehrpreis ein, den man rausholen kann. Und darum ist es wichtig, dass wir mal im eigenen Haus, das heisst in der Schweiz, die Frage entscheiden, wie viel Schweiz muss drin sein, damit die Schweiz draufstehen darf.
Also wie viel Prozent sind es, Herr Ador?
Nach geltendem Recht sagt man mindestens 50% von der Herstellungskosten.
Von der Herstellungskosten? Richtig. Also Schweizer Süssmost muss nicht 50% Schweizer Äpfel.
Das ist Presse. Nach geltendem Recht so ein Länge 50% von der Herstellungskosten, damit man das Schweiz darf nennen.
Aber Herstellungskosten ist nicht das gleiche wie das Produkt, das dahinter steht?
Einfach von der totalen Herstellungskosten, also von den Kosten, die ich gebraucht habe, für die Rohstoffe zu kaufen und so weiter, ist es momentan 50%. Das Parlament hat 2006 gesagt, das ist doch viel zu wenig.
Ja.
Das kann doch wohl nicht sein.
Nur die Hälfte? Das ist
ja,
nur...
und nur von den Herstellungskosten. Das führt nämlich genau dazu, dass man Schweizer Süssmost auch aus ausländischen Äpfeln machen kann. Wir haben das. Schweizer Kirsch wird aus ausländischen polnischen Kirsche gemacht und wird nachher als echter Schweizer Kirsch verkauft. Und da hat das Parlament 2006 gesagt, das muss man verschärfen. Sonst profitiert ja das Gewerbe, das in der heutigen Wirtschaftskrise noch in der Schweiz bleibt, gar nicht vom Mehrwert.
5 Jahre ist es her, wo wir angefangen haben zu diskutieren.
5 Jahre ist es her, wo
wir angefangen haben. Wir haben noch kein Ende gefunden.
Der Bundesrat hat den Gruß 2009 im Parlament gegeben, das heisst eine Gesetzesvorlage, und hat gesagt, beim Süssmost müssen mindestens 80% der Äpfel aus der Schweiz kommen. Das heisst, bei einem Lebensmittel sollen mindestens 80% der Rohstoffe, soweit sie in der Schweiz existieren, aus der Schweiz kommen. Oh, das ist momentan im Parlament und ist eine Frage, die sehr umstritten ist. Es geht hier um viel Geld. Man muss einfach sehen, wenn die Schweiz die Regeln definiert, irgendeine ist in Zukunft, dann kann nachher auch ein chinesisches Unternehmen sagen, wie viel muss ich noch in der Schweiz herstellen, damit ich nachher meine Produkte Schweizer nennen kann. Und da sind grosse Risiken drin. Ist eine Schweizer Uhr, wie viel muss in der Schweiz gemacht werden, dass es eine Schweizer Uhr ist? Längt es, wenn es nur der Zeiger ist? Oder braucht es ein bisschen mehr?
Schweizer Radio DRS zum Beispiel. Was sagen Sie?
Schweizer Radio DRS, das sind Dienstleistungen. Bei Dienstleistungen, das ist momentan auch so. Nach geltendem Recht genügt es, wenn man den Sitz in der Schweiz hat. Das kann ein Briefkastensitz sein. Oder wenn der Firmeneigner einen Schweizer Pass hat. Ja, dann kann eine chinesische Dienstleistungsfirma einfach einen Schweizer zum CEO machen und sagen, jetzt sind wir eine Schweizer Firma. Das kann ja wohl nicht sein.
Kann nicht sein, der Teufel steckt im Detail. Sie merken, dass der Heiß ist eine unglaublich komplizierte, aber es ist eine wahnsinnig spannende Geschichte, wenn man mal ein bisschen näher heranschaut. Wir haben Ihnen als Letztes und als Nächstes in dem Treffpunkt, wo wir eben über Patent, Markenschutz, Urheberrecht reden, noch eine Geschichte, die uns jemand angerufen hat, und zwar geht es um eine sogenannte Quarkonese. Mit dazu gerade nach dem Barry Manilow.
You know I can't smile without you.
Man hat eine geniale Idee. Und irgendwie kreiert man diese Idee. Im Fall, wo Sie jetzt gerade hören, geht es um eine Soße. Und dann macht es schwupp und die Idee und die Soße, die wird einem geklaut. Passiert ist das um Tim Allen. Guten Morgen, Herr Allen.
Guten Morgen, Herr Scherer.
Und zwar haben Sie etwas ganz Bestimmtes kreiert mit dem Namen Quarkonäs. Was ist das genau?
Ja, das ist ein Mayonnaise mit Quark verfeinert, mit frischem, fein gehacktem Gemüse drin.
Ihre Erfindung?
Ja, die habe ich daheim angefangen zu machen und meine Freunde und Nachbarn, die haben gefunden, die sind so fein, die sollte ich vermarkten.
Und dann, was ist passiert?
Ja, dann habe ich einen Soßenhersteller gefunden. Ich habe mit ihm einen Vertrag gehabt und 7-2 Jahre lang haben sie mir die Soße gemacht. Und zwischen ihnen hat es auch noch ein Bio-Quarkonäs gegeben, der auf mein Drängen. Nach 2 Jahren Drängen haben sie dann die Bio-Quarkonäs dann rausgebracht und die ist auch sehr gut gelaufen, sogar besser als Quarkonäs.
Mhm.
Ja, und dann ist der Mann, der mit mir den Vertrag gemacht hat, in die Pension gegangen. Und der neue Chef dieser Firma, der hat hinter meinem Rücken Bio-Quarkonäs registrieren und hat mir dann nachher den Vertrag gekündigt.
Warum haben Sie es nicht gemacht?
Ja, man hat mir gesagt, ich kann mich absichern und dann hat man mir gesagt, das Rezept können wir sowieso nicht patentieren lassen. Und der Schriftzug, wenn ich den als Erste benutze, um den Namen Quarkonäs, das ist so ungewöhnlich, da muss ich keine Angst haben, das klaue ich mir niemand, das geht gar nicht. Oder?
Aber das ist passiert?
Ja, und zwar hat natürlich der Hersteller jetzt natürlich die Gewissheit, dass ich die finanziellen Mittel nicht habe, um gegen ihn anzutreten. Und ein Patentrechtler hat mir gesagt, die Firma könnte das auch noch jahrelang vor sich her schleppen. Das kostet mich einen Haufen Geld und am Schluss gehe ich leer aus.
Sie haben den juristischen Weg nicht beschritten?
Nein.
Nicht. Jetzt habe ich Ihnen wenigstens den Felix Ador, Vizedirektor vom Institut für Geistiges Eigentum, der Ihnen da eine Antwort kann geben kann, hoffentlich. Herr Ador, können Sie mehr sagen, wie er einfach dumm gelaufen?
Auch das ist schwierig, weil ich die ganzen Hintergründe nicht kenne. Ein Rezept, das ist richtig, kann grundsätzlich nicht patentiert werden. Es gibt aber auch da Ausnahmen. Und der Markenname ist eine Frage, aber kann eingetragen werden. Die erste Frage ist sicher, was steht in diesem Vertrag zwischen Herrn Allen und seinem ehemaligen Arbeitgeber? Weil der Vertrag, der bezieht sich ja nicht nur auf seinen ehemaligen Chef, sondern auf die Firma als solches. Und nur weil mein ehemaliger Chef nicht mehr da ist, gilt der Vertrag wegen dem genau gleich. Dort müsste man sicher nachher reinschauen. Das Zweite
ist... Ich muss noch richtigstellen, dass ich eigentlich als Privatkunde bei dieser Firma das machen lassen.
Sie haben es herstellen lassen, es war ein Auftrag von Ihnen.
Ich bin eigentlich der geprellte Kunde nach 17 Jahren. Und nachdem ich jedes Jahr für 100'000 von Franken meine Quarkonäs bestellt habe, bin ich der geprellte Kunde eigentlich.
Da hat er recht.
Aber es geht auch wieder um einen Vertrag, den der Herr Allen abgeschlossen hat. Der Vertrag, der regelt hoffentlich die Fragen. Und er beschränkt sich nicht nur auf einen ehemaligen Mensch, der bei dieser Firma gearbeitet hat, der jetzt nicht mehr da ist. Also ein neuer Chef kann sich um diesen Vertrag nicht einfach futieren.
Es gibt noch einen zweiten Punkt, man hat nicht endlos Zeit.
Markenname, das zweite, der Herr Allen könnte natürlich Widerspruch gegen Eintrag innerhalb 3 Monate machen von diesem Markennamen, wenn die 3 Monate nicht schon abgelaufen sind. Und sagen, ich bin früher auf dem Markt gesehen mit diesem Markennamen. Das heisst auch, wenn man selber keine Marke hat, sondern ohne Schutz etwas unter einem bestimmten Namen vertreibt, dann kann man einen Widerspruch machen, wenn einer den Namen nachher eintragen kann. Die Folge davon ist, dass nachher beide können brauchen können.
Aha, haben Sie das gemacht?
Ja,
oder?
Aber die haben das hinter meinem Rücken gemacht. Und die 3 Monate sind natürlich schon lange verstrichen.
Ja, dann ist wirklich nur noch der Satz im Raum dumm gelaufen. Oder? Und das dumm ist natürlich einfach gemein und hinterhältig. Ja. Aber unsere Geschäftswelt funktioniert teilweise einfach so. Leider. Herr Allen, erfinden Sie eine neue Sauce und dann machen Sie es richtig beim zweiten Mal.
Ja.
Viel Glück und danke, dass Sie angerufen haben.
Danke, bitte, Herr Scherer.
Merci vielmals. Ja, wirklich, oder Recht und Gerechtigkeit, da kommen wir wieder mal auf das Thema. Das ist einfach 2 Paar Schuhe. Herr Ador, ich wollte Ihnen gerne noch 2 Mails unterbreiten mit Fragen drauf. Und zwar ist es der Markus Otz, der uns ein Mail geschickt hat. Er fragt, warum man eigentlich eine mathematische Formel, wie zum Beispiel E gleich mc Quadrat vom Herrn Einstein, der beim Patentamt ja mal geschafft hat, schützen kann. Das sagt doch auch eine Erfindung.
Nein, man kann sie nicht schützen. Geschützt ist vom Albert Einstein urheberrechtlich seine Publikation, die er gemacht hat. Aber eine mathematische Formel oder eine wissenschaftliche Theorie oder eine Spielregel, das ist allgemein gut. Das ist nicht monopolisierbar und einem Individuum zuständig. Mhm.
Dann haben wir das nächste Mail bekommen von der Lea Müller. Sie ist dran, sich im Hotelbereich selbstständig zu machen und wollte wissen, ob ein Minus-Stern-Hotel als Marke schützbar wäre. Es gibt ja 1 Stern, 2 Stern, 3 Stern, 4 Stern, 5 Stern. Und sie hat offenbar vor, ein Minus-Stern-Hotel aufzustellen.
Lustige Idee, aber auch das ist nicht schützbar. Das Bundesgericht hat das gerade entschieden. Es ist ja gerade vorletzt ein Markenstreit um die Sterne gesehen zwischen Schweizer Hotelierverein gegen Gastro Suisse. Und die Frage war, wem gehören die Sterne zur Qualitätsbezeichnung? Und das Bundesgericht hat gesagt, niemandem. Sterne sind nicht monopolisierbar. Wir Konsumentinnen und Konsumenten finden, Sterne sind ein Hinweis auf die Qualität von etwas. Und die Qualitätskennzeichen können nicht an einem Individuum oder an einem Unternehmen gehören.
Ich bedanke mich ganz herzlich für den Besuch bei uns, Felix Ador, der Vizedirektor vom Institut für Geistiges Eigentum. Eine Hotline hat man dort eingerichtet für ähnliche Fragen, wie er sie jetzt beantwortet hat. Sie finden die Telefonnummer auf unserer Internetseite drs1.ch und den Treffpunkt anklicken. Sieben Minuten vor den Elfen ist es. Nach den Elfen-Nachrichten erwartet sie mein Kollege Reto Scherer. Und da geht es im Ratgeber ums Thema Jugend und Sport. Wie viel Sport ist gut für die Jugend? Unsere Sportärztin gibt da kompetent Auskunft. Und sie sagt zum Beispiel Eiskunstlaufen, Turnen, Gymnastik, Tennis. Das sind alles Sportarten, die man sehr früh sehr intensiv anfängt zu trainieren. Dort müssen wir ein bisschen aufpassen, damit sich das Kind nicht übernimmt. Am besten sage ich, wenn man möglichst polysportiv, vielseitig als Kind und Jugendlicher im Sportbereich tätig ist. Mehr dazu spannende Informationen im Ratgeber 10.11.
seen up and I've been shut down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputation's changeable. Situation's terrible. But baby, you're adorable. Handle me with care. I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Won't you show me that you really care?
Everybody's got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on.
I've been fucked up and I've been fooled. I've been loved and ridiculed in daycare centers and night schools. And airports terrorized, sent to meetings hypnotized, overexposed, commercialized, and
sorgsam umgehen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.